da muss etwas passiert sein. Was genau da passiert ist, das ist nicht ganz klar.
Wie man in Russland gern sagt, es ist ja nicht nur die Zukunft unklar und ungewiss, sondern auch die Vergangenheit ist in Russland ungewiss.
In der Sache riecht's danach.
Die Rolle des Westens, also die Dominanz des Westens, ist bei weitem nicht so groß wie damals.
Ich habe sie einmal bei einer Veranstaltung in Finnland kurz vor dem Krieg in der Ukraine kennengelernt und war wahnsinnig beeindruckt.
Ich habe noch eine interessante Anekdote anzubringen.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 16. Der verblüffende Effekt der Sanktionen gegen Russland. Willkommen, meine Damen und Herren, in der 16. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute allerdings nicht zu zweit, sondern haben wieder einen Spezialgast eingeladen, und zwar Herrn Gabriel Felbermayr, einen der herausragendsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Er war mehrere Jahre am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung der Universität München tätig, wurde 2019 Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und ist seit Ende 2021 Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz WIFO. Warum wir ihn eingeladen haben? Weil er als Handelsexperte große Studien zu Sanktionen im Allgemeinen gemacht hat und vor kurzem eine neue Studie zu den Auswirkungen der Russland-Sanktionen. Nämlich, wie sie sich auf Russland auswirken, wie sie sich auf den internationalen Handel auswirken und wie sie sich auf die einzelnen EU-Staaten auswirken. Diese Studie, die doch ein verblüffendes Ergebnis gebracht hat, werden wir uns heute näher ansehen. Herr Felbermayr, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Bevor wir loslegen, möchte ich betonen, dass Herr Felbermayr auch das Schicksal der Kassandra in gewisser Weise zukommt. Denn ich habe mir angesehen, vor dem Ukraine-Krieg sagten Sie zur Russland-Politik der EU, dass ein Versuch, einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, nämlich mit wirtschaftlichem Druck, sehr schwer möglich sein wird und nicht erreichbar sein wird. Sagen Sie uns, haben Sie da einfach die Wirtschaftsdaten sich angesehen oder haben Sie darüber hinaus ein Know-how zu Russland, zum Funktionieren des russischen Regierungsapparats beziehungsweise auch der russischen Mentalität?
Also dieses Know-how, das hat hier in unserer Runde sicher der Herr Astrow. Ich beobachte natürlich seit vielen Jahrzehnten die russische Volkswirtschaft. Es ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt im Bereich Commodities, also Rohstoffe, einer der ganz großen Spieler. Deswegen gehört zur Weltwirtschaft natürlich immer auch ein Blick auf Russland dazu und damit auch eine Beschäftigung mit den politischen Strukturen. Aber viel stärker noch als diese eher anekdotische Evidenz ist die Erkenntnis aus der Literatur über Sanktionen, dass Wirtschaftssanktionen gegenüber großen Ländern sehr häufig nicht ausreichen, um dort wirklich einen Wandel der Wirtschaft, der allgemeinen Politik hervorzurufen. Schaden richten die schon an, also dieses Ziel wird erreicht, aber dass man meinen könnte, man sanktioniert Russland und es ändert dadurch seine Politik, diese Meinung war von Anfang an relativ naiv. Das geht bei kleinen Ländern. Also gegenüber Kambodscha, Kolumbien, Panama, ja, sehen wir jetzt auch bei der Politik des US-Präsidenten. Kann ein ganz großes Land oder eine Koalition großer Länder sehr viel erreichen, aber wenn man über eine der größten Volkswirtschaften der Welt redet, wie Russland das eben eine ist, ist das viel schwieriger.
Alles klar. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 22. April 2025 auf. In der globalen Wirtschaft dominiert momentan die Angst vor der Zollpolitik der USA. Auf den Märkten soeben auch die Attacken von US-Präsident Trump gegen den US-Notenbankchef Jeremy Powell. Derweil hat Putin zum ersten Mal direkte Verhandlungen mit der Ukraine ins Spiel gebracht und Trump meint, dass noch in dieser Woche es zu irgendeiner Form von Durchbruch kommen könnte. Mal sehen, das ist so der Hintergrund, der momentan sich in der Welt abspielt. Interessant ist, dass die Wirtschaft immer wieder Teil dieser Gespräche zwischen den USA und Russland ist. Nämlich auch zuletzt war Putins Hauptwirtschaftsverhandler Kirill Dmitriev allein in den USA. Also er ist ja momentan aufgrund auch seiner USA-Know-hows, weil er drüben auch groß geworden ist, wird er da ins Spiel gebracht. Also es wird auch darüber viel geredet. Ich nehme nur einen Teil heraus. Es tauchte die Information aus, dass Russland bereit wäre, Boeings einzukaufen in den USA für 5 Milliarden Dollar. Also sie nannten auch deswegen diese Summe, weil dieses Geld in den USA eingefroren ist. Also man hätte es gerne losgeeist sozusagen und würde dafür einkaufen. Kann man jetzt natürlich sagen, indirekt deutet ja doch darauf hin, dass die Sanktionen wirken und dass Russland aus diesen Sanktionen rauskommen will. Ich beginne bei Ihnen, Herr Astrov. Würden Sie sagen, dass es doch stärker schmerzt, wenn man jetzt so stark auf Lockerungen bei Sanktionen hinarbeitet?
Also ich stimme dem Professor Felbermayr völlig zu. Also es gab schon einen gewissen Schaden, der die Sanktionen eingerichtet haben. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Auswirkung der Sanktionen null war. Das kann man nicht sagen, ja. Und zum Beispiel auch die Luftbranche, das ist ein Bereich, das ist ein Wirtschaftssektor, wo die Effekte der Sanktionen sehr spürbar sind. Also wir haben gesehen zum Beispiel, kurz nachdem die Sanktionen eingeführt wurden, wurde es viel schwieriger für die russischen Fluglinien, ihre Flugzeuge zu warten bzw. zu reparieren. Es gab auch keinen Zugang mehr zu den Boeings, zu den Airbus, also zu den neuen, ja, und aber auch zu den Ersatzteilen. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Gütern, die es möglich ist, über die Umwege, über China, Hongkong und Türkei und so weiter zu importieren, das sind vor allem kleinere Güter, das sind Konsumgüter, da geht es relativ problemlos. Bei den Flugzeugmotoren, geschweige von den Flugzeugen, ist es natürlich viel schwieriger, ja. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel es gab sogar Meldungen, dass viele Maschinen praktisch nicht mehr in Betrieb genommen werden konnten, aufgrund dessen, dass sie nicht richtig gewartet wurden. Und es gab sogar Pläne von einigen Fluggesellschaften in Russland, einige Flugzeuge auseinanderzunehmen, um das Fortbestehen der restlichen Flotte zu ermöglichen. Das heißt, das ist schon ein Bereich, wo die Sanktionen durchaus eine Wirkung hatten.
Das Ganze findet ja vor dem Hintergrund statt, dass die russische Wirtschaft nach starken Jahren der starken Resilienz, insbesondere im Jahr 2023 und 2024, wo sie mit jeweils 4,1% gewachsen ist, dieses Jahr, die ja doch merklich abzubremsen beginnt. Die Prognosen variieren, es gehen von 1-2,5% vielleicht, also die jetzt kursieren vom russischen Wirtschaftsministerium auch, das ist die optimistischere mit 2,5%, aber eine Abschwächung in jedem Fall.
Nur eine kleine Korrektur, ja. Nach den letzten Daten war das Wirtschaftswachstum im vorigen Jahr 4,3%. Das heißt, die Zahl wurde etwas nach oben revidiert. Das ist nur eine kleine Anmerkung.
Mhm, da gibt es eine Tendenz offenbar, im Nachhinein nach oben zu revidieren.
Ja, das stimmt.
Ja. Wie man in Russland gern sagt, es ist ja nicht nur die Zukunft unklar und ungewiss, sondern auch die Vergangenheit ist in Russland ungewiss. Kommen wir im Detail zu den Sanktionen, denn es geht ja auch darum, Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie mit diesem Instrument umgegangen wurde, was die Folgen davon sind und wie man vielleicht in Zukunft klüger, effizienter, anders damit umgeht. Jetzt habe ich zwei Sanktionsexperten am Tisch. Sie, Herr Astrov, haben immer wieder Studien dazu gemacht. Die jüngste aber kommt von Herrn Felbermayr mit seinem Team. Ich schicke voraus, noch nie wurden so viele Sanktionen gegen ein Land verhängt wie gegen Russland. Alles zusammengezählt sind wir bei 22.000 Detailsanktionen. Das nächste Land, das am meisten sanktioniert wurde, ist der Iran und da sind wir bei gut 5.000 nur im Vergleich. Also mindestens viermal so viel gegen Russland. Ein beispielloses Sanktionsexperiment, wie es ein deutscher Russland-Experte, nämlich Herr Kluge, genannt hat. Was war für Sie die verblüffendste Erkenntnis aus Ihrer Studie, die Sie aufgrund der Daten bis einschließlich 2023 vorgenommen haben, Herr Felbermayr?
Ja, was uns am meisten überrascht hat, ist, dass nicht nur die Sanktionen tatsächlich Handel zerstört haben zwischen Russland und den Ländern, die Sanktionen verhängt haben, das ist vielleicht nicht so überraschend, sondern dass wir zeitgleich eine deutliche Zunahme der Handelsströme zwischen Ländern beobachten, die keine Sanktionen verhängt haben, und zwar deutlich mehr, als die normalen Außenhandelsmodelle vorhersagen würden. Wenn der Westen sagt, ich kaufe kein russisches Gas mehr und kein russisches Erdöl oder andere Rohstoffe, dann werden die am Weltmarkt irgendwo anders hingehen. Das ist erwartbar gewesen, weil ja die Koalition der Sanktionsländer eine sehr unvollständige Koalition ist. Aber was nicht klar war, ist, dass über diese normalen Handelsumlenkungseffekte hinaus Länder wie China, Indien und die Türkei deutlich stärkere Handelszuwächse mit Russland haben. Importseitig und exportseitig. Das lässt sich eben nicht durch die Standardhandelsumlenkung erklären, sondern die Daten legen nahe, dass der sozusagen Handelsliberalisierung by stealth, also sozusagen im Verborgenen stattgefunden hat, dass das Zahlungssystem angepasst wurde, dass Swaplines zwischen den Zentralbanken eingerichtet wurden, dass man bei den technischen Regulierungen angepasst hat, dass man Barrieren, die vorher da waren, im bilateralen Austausch beseitigt hat. Vieles mehr, das man sonst oft in Freihandelsabkommen regelt. Also es sieht so aus, wenn man auf die Daten blickt, als hätte Russland mit den genannten Ländern Freihandelsabkommen geschlossen. Das ist nicht der Fall. Jedenfalls nicht so, wie wir normalerweise über Freihandelsabkommen nachdenken. Also bei der WTO hinterlegte Vertragswerke, die lange verhandelt werden und dann ratifiziert werden. Aber in der Sache riecht's danach. Also das war etwas, das wir im Jahr 2022 nicht gedacht haben. Da war klar, nicht alle Länder machen bei den Sanktionen mit. Aber dass es sozusagen Gegensanktionen geben könnte, also Sanktionen mit umgekehrten Vorzeichen, das war dann doch eine Überraschung. Und das hat sicherlich geholfen, Russland angesichts der westlichen Sanktionen wirtschaftlich zu stabilisieren.
Das heißt, man kann es nicht in allen Details ausmachen, was es ist. Es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren möglicherweise, die Sie angerissen haben?
Genau, also es geht jedenfalls über das hinaus, was man mit einem Standardhandelsmodell erwarten würde. Also dass China und Russland mehr Handel treiben, wenn Russland den Handel mit anderen Staaten einschränken muss, aufgrund der Sanktionen, das war klar. Nicht? Und da lässt sich aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit und aufgrund von Modellvorhersagen, lässt sich ungefähr erahnen, wie hoch dieser Zusatzhandel zwischen China und Russland sein sollte. Was wir aber feststellen, ist, dass der Handel sehr viel stärker gewachsen ist. Und zwar um mehrere 10 Prozentpunkte stärker, als man nur durch die Handelsumlenkung erwarten könnte. Und das hat natürlich dann eine politische Komponente, da muss etwas passiert sein. Nicht? Was genau da passiert ist, das ist nicht ganz klar. Das sind sozusagen technische Vorkehrungen. Das sind sicherlich Arrangements zwischen den Zentralbanken, wie man sozusagen die notwendigen Finanzströme organisiert, um einen stärkeren Warenaustausch stattfinden zu lassen. Das sind wohl auch technische Barrieren, die an den Grenzen durchaus auch zwischen Russland und China existieren. Die wurden wohl angepasst, so dass Handelsbarrieren, die vorher da waren, scheinbar kleiner sind. Im Detail wissen wir es nicht genau, aber das Resultat sieht so aus, als ob es da sozusagen explizite Liberalisierungsschritte gegeben hat. Und es ist eben nicht nur China, es ist auch die Türkei. Das ist besonders brisant, weil die Türkei ja in einer Zollunion mit der Europäischen Union ist. Und eigentlich sozusagen Waren aus Europa zollfrei in die Türkei gelangen können. Das gilt jetzt nicht für jede Warengruppe, aber grosso modo schon. Und von dort kann dann sozusagen relativ leicht ein Weiterexport stattfinden in die Eurasische Wirtschaftsunion, deren dominierender Teil eben die Russische Föderation
ist. Also die Türkei war überhaupt in der glücklichsten Lage insofern, nicht?
Da ist sozusagen der Tisch gedeckt gewesen. Als NATO-Mitglied und als Mitglied einer Zollunion mit der Europäischen Union natürlich aber auch doppelt überraschend, dass man sich das politisch getraut hat und auch ein Zeichen dafür, dass der Westen, der sogenannte, mit seiner Sanktionskoalition doch deutlich weniger Macht hat, als man das vielleicht 2022 noch gedacht hatte, war ja die Hoffnung da, dass mit der Drohung von Sekundärsanktionen Drittländer, also eben auch die Türkei und viele andere, sich nicht trauen, ihre Plattformposition zu nutzen, um aus dem Sanktionsgeschäft für sich wirtschaftliche Vorteile herauszuschlagen. Über Länder, die in Zentralasien angeordnet sind, Kirgisistan könnte man jetzt auch länger diskutieren, die ähnliche sozusagen Plattformfunktionen ausfüllen. Da war das aber sozusagen nicht so überraschend. Die sind ja in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und wenn das kleine Länder sind, die wenig Handel hatten vorher mit Europa, sind kleine absolute Zuwächse gleich oft spektakuläre Prozentzahlen.
Macht das Kraut nicht fett, ne?
Ja, ja, mhm. Es ist schon spürbar, glaube ich, was über diese Länder läuft, aber große Volkswirtschaften wie Indien, China, die Türkei, das ist schon eine Entwicklung gewesen, die glaube ich, den Architekten des Sanktionsregimes so nicht erwartbar gewesen ist.
Mhm. Herr Ostroff, Sie wollten was einwerfen?
Ich möchte vielleicht zwei Faktoren erwähnen, die aus meiner Sicht eine Rolle gespielt haben. Das Erste, Sie haben gesagt, ja, es gab gewisse Anpassungen außerhalb von diesem üblichen Instrumentarium von Zöllen und so weiter. Also ich würde hervorheben, es gab eine sehr wichtige Anpassung auf der russischen Seite, das ist die Zulassung der sogenannten Parallelimporte. Das war relativ bald, nachdem die Sanktionen eingeführt wurden und nachdem die russischen Importe massiv eingebrochen waren. Da hat Russland oder die russische Regierung gesagt, so jetzt darf man iPhones, Autos und alles Mögliche importieren, also eine sehr breite Palette von Waren, ohne die explizite Erlaubnis der Hersteller. Zum Beispiel, der Apple hat sofort aufgehört, direkt ihre Produktion nach Russland zu exportieren, ja. Aber die Russen haben gesagt, es macht nichts, wir können das über die Drittländer importieren und wir brauchen keine Erlaubnis oder meinetwegen keine Kenntnis von Apple, dass wir das machen. Also das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Grund, der zum Teil auch die Ergebnisse ihrer Modelle erklärt. Das ist das eine. Und das zweite, man darf nicht vergessen, was ist das wichtigste Exportgut Russlands? Das ist Öl. Und Öl wird zollfrei gehandelt. Ja, das heißt, man hat auch keine besonderen Handelshemmnisse, zum Beispiel auf der chinesischen oder auf der indischen Seite befürchtet, um Öl auf diese Märkte umzuleiten. Es gibt Exportzölle auf der russischen Seite, das ist eine andere Geschichte, ja. Aber zumindest auf der Seite der Absatzmärkte gibt es keine Handelshemmnisse. Ja?
Aber haben Sie im Vorfeld erahnen können, dass dieses Ausmaß von Liberalisierung stattfinden könnte? Gab es auch Hinweise darauf? Wir haben ja andere Dinge gesehen. Russland hat zum Beispiel ungemein hohe Reserven angelegt, wo russische Wirtschaftswissenschaftler schon gesagt haben, das ist eine Vorbereitung auf einen Wirtschaftskrieg. Krieg haben sie nicht genannt, das haben sie vielleicht selber nicht erahnt, aber Vorbereitung auf einen Wirtschaftskrieg. Gab es auch Hinweise darauf, dass diese Liberalisierung mit dem sogenannten globalen Süden möglicherweise auch vorbereitend war? Oder kam was ins Spiel, was wir ja auch alle Jahre immer beobachtet haben, dass die Flexibilität der Russen ungemein groß ist?
Ja, wahrscheinlich ist beides in gewisser Weise richtig. Ich glaube, dass wir vielleicht auch unterschätzt haben, wie sehr die russische Führung aus den 2014 verhängten Sanktionen gelernt hat. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Russland breitflächig sanktioniert wurde.
Also nach der Krim-Annexion.
Ja. Und dass andere Länder, wie zum Beispiel China, ja auch ihre eigenen Sanktionserfahrungen haben. Jetzt nicht mit dem Westen insgesamt, sondern mit den USA. Und auch deutlich schon vor 2022. Das war in der ersten Amtszeit Trump, 2017 bis 2020. Und da sind sozusagen schon im Vorfeld wahrscheinlich Kräfte zusammengekommen, die nicht zusammengekommen wären, hätte es diese Vorgeschichte nicht gegeben. Und was wahrscheinlich noch dazu kommt, ist ein bisschen was Zufälliges, wenn man mag, dass, glaube ich, Russland in der Zentralbank über eine Zentralbankerin verfügt, die wirklich eine Ausnahmeperson ist. Ja.
Elvira Nabiullina. Die alle anderen Länder gern hätten.
Ja, exakt. Also ich habe sie einmal bei einer Veranstaltung in Finnland, kurz vor dem Krieg in der Ukraine, kennengelernt und war wahnsinnig beeindruckt. Da ging es um Kryptowährungen. Und jetzt, sozusagen ein paar Jahre danach, ist mir auch klar, warum die Frau Nabiullina so ungemein sprechfähig war bei dem Thema Kryptowährungen. Weil schon damals, vor dem Einmarsch in der Ukraine, die russische Zentralbank Vorbereitungen getroffen hat, sich von den westlichen Zahlungssystemen ein Stück weit zu emanzipieren. Und der digitale Rubel, die Kryptowährung gehört dazu, zu diesem Arsenal sozusagen. Also ich glaube, da waren schon viele Jahre vorher Vorbereitungen da. Und das haben wir im Westen einfach unterschätzt, nicht? Mit einer gewissen Arroganz auch, wenn wir die sozusagen vom westlichen Finanzsystem abklemmen, was wir nie getan haben, jedenfalls nicht vollständig, dann bringt das russische Finanzsystem in eine große Krise. Diese Rechnung haben wir ohne die Frau Nabiullina gemacht. Und ich denke, die zahlungsmäßige Umsetzung dieser Exporte, auch vor allem auch von Öl, nicht? Also ja, natürlich, es gibt einen globalen Ölmarkt, aber man muss dann natürlich schon auch sehen, wie können diese Milliardentransaktionen abgewickelt werden. Da bezahlt jemand in Rupien, nicht? Oder in Dollar? Eher nicht. Ja, vielleicht in Renminbi. Also ein Teil der indisch-russischen Handelsströme wird in Renminbi mittlerweile abgerechnet. Das sind alle Dinge, die waren vor 5-6 Jahren noch technisch nicht umsetzbar oder jedenfalls nur unsicher umsetzbar und jedenfalls nicht in den Größenordnungen, über die wir jetzt reden, wo wir über viele Milliarden Euro sprechen.
Also überschätzt die Russen nie, aber unterschätzt sie auch auf keinen Fall. Die Herr Astroff, wollen wir
sagen. Ich möchte vielleicht noch was hinzufügen. Also diese erstaunliche Anpassungsfähigkeit der russischen Regierung beziehungsweise der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger in der russischen Regierung ist umso erstaunlicher, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie Frau Nabiullina in Finnland getroffen haben, da wusste Frau Nabiullina noch selber nicht, dass bald ein Krieg kommt. Es stimmt schon, es gab seit Jahren Vorbereitungen und ja, man hat zum Beispiel, man hat alle Dollars aus den Währungs Reserven losgeworden und so weiter. Es gab jede Menge Maßnahmen, nur dass der Krieg wirklich im Februar 2022 kommt, das haben, soweit ich weiß, auch die Frau Nabiullina, auch der Finanzminister Siluanov und so weiter, sie haben das gar nicht gewusst, sie haben das fast aus den Zeitungen erfahren. Ja? Das heißt, umso erstaunlicher ist eigentlich die Kompetenz, die sie gezeigt haben, obwohl sie eigentlich nicht unmittelbar darauf vorbereitet waren.
Ja, finde ich schon. Das glaube ich auch, dass das so ist. Andererseits ist die Erfahrung mit den westlichen Sanktionen nach der Krim schon, jedenfalls auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion in Russland, nach meinem Dafürhalten eine sehr harte gewesen. Ich habe einen Co-Autor in Moskau, den ich jetzt schon seit einer Weile natürlich nicht gesehen habe, aber ich habe den ein paar Mal besucht und das Thema Sanktionen und wie sich ein Land, wenn es um machtpolitische Dimensionen im internationalen Handel oder in der internationalen Finanz geht, wie sich ein Land dort positionieren kann, das war in der russischen Akademie, in der wirtschaftswissenschaftlichen Akademie ein Thema. Bei uns nicht. Die Polen vielleicht, die haben das gerne in Konferenzen eingebracht und dann hat man sich im Westen oder auch in Deutschland, Österreich immer gewundert, jetzt kommen die schon wieder mit ihrem Energiethema und mit ihrem Unabhängigkeit von Russland-Thema. Das ist aber seit 2014 sozusagen gereift, ja, ohne dass man jetzt gewusst hat, im Februar 2022 gibt's Krieg, währenddem wir das hier im Westen, ja, das hat keine Rolle gespielt, nicht in der wirtschaftspolitischen Beratung, nicht in der Forschung, im Gegenteil. Ja, wir haben durchaus verblüfft auf die Zahlen geschaut, bis 2021, wo der Handel mit Russland ja wieder zugenommen hat. Nicht 2014 ist er eingebrochen, aufgrund der Sanktionen hat sich dann aber deutlich wieder erholt, als ob sozusagen auch das by stealth, ohne dass es ja eine Rücknahme der Sanktionen gegeben hätte im großen Stil, zu einer Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen gekommen wäre. Nicht? Also im Westen war man noch viel naiver, wenn man so will, und hat währenddem scheinbar doch gewisse Vorbereitungen aus den 2014 Erfahrungen in Moskau gemacht wurden.
Sie haben selber schon gesagt, Umlenkungseffekte aufgrund von Sanktionen, es ist ein ganz normales Phänomen, die Steigerung des Handels mit Drittstaaten. Das Verblüffende ist ja nur hier dieses Ausmaß, das stattgefunden hat. Sie sagten im Gespräch mit der Presse in einem Artikel vor 2-3 Wochen, dass wenn man Sanktionen zu Zeiten der Sowjetunion hernahm, so war klar, wer die Freunde sind der Sowjetunion und wer die Feinde sind der Sowjetunion. Man konnte damit kalkulieren. Was man jetzt beim gegenwärtigen Russland möglicherweise nicht konnte. Ich habe vor kurzem allerdings mit dem Sanktionsexperten, mit dem Frankfurter Anwalt Viktor Winkler gesprochen, der sagt, naja, man wusste doch, dass ein beträchtlicher Teil der Welt, der Staaten dieser Welt, die westlichen Werte nicht teilt. Würden Sie sagen, Frage an beide, gab es bei der Verhängung der Sanktionen nicht nur denkerisch möglicherweise Mängel, was die wirtschaftlichen Effekte betrifft, sondern auch einen denkerischen Mangel, was die politische Ausrichtung in dieser Welt, bei den Staaten dieser Welt betrifft, also einen Mangel an politischem Know-how?
Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar würde ich das politische Know-how oder den Mangel betonen. Ich glaube, das war der große Fehler. Dass die Sanktionen für Russland schädlich sein würden, das hat man schon richtig eingeschätzt. Aber man hat sozusagen die eigene Sanktionskoalition in ihrer Wirkmächtigkeit überschätzt. Und damit sozusagen auch das Pendant, also die Länder, die nicht sanktionieren, diese Koalition oder diesen Rest der Welt sozusagen, den hat man unterschätzt. Ein Stück weit ist das eben, ich habe schon vorher von Arroganz gesprochen, glaube ich, das ist, man hat gedacht, das ist die Inder, wer sind schon die Inder? Ist aber ein riesiges Land mit 1400 150 Millionen Einwohnern, einem enormen Energiehunger und das bereit war, sozusagen alte Beziehungen, die mit Russland schon da waren, zu revitalisieren. Und das hat man, glaube ich, nicht gesehen. Dachte, es reicht sozusagen die unausgesprochene Drohung, wenn ihr mit Russland stärker ins Geschäft kommt, dann werdet ihr schon sehen, was wir machen. Ja, und dann hat Neu-Delhi und Ankara und Beijing auch tatsächlich gesehen, was der Westen macht, nämlich nichts, weil sich mit einem großen Konflikt mit Indien an den Hals zu wünschen, das war dann auch nicht machbar. Ne? Und in Wahrheit muss man ja auch sagen, wahrscheinlich sind wir im Westen durchaus dort und da zufrieden gewesen, dass der Weltmarkt das russische Öl weiter aufgenommen hat, damit auch der Preis für uns, für das Öl, das wir dann jetzt anderswo importiert haben, aus den USA oder aus Saudi-Arabien, dass dieser Preis niedriger gehalten wäre. Also diese Umlenkungseffekte und vielleicht sogar noch mehr als diese Umlenkungseffekte, die haben ja uns auch im Westen insofern geholfen, als die Kosten des Sanktionsregimes auch für uns geringer waren. Also letztlich in Russland geringere Schäden, aber auch bei uns, weil die russischen Rohstoffe auf den Weltmarkt gekommen sind und auch der Einkaufspreis für uns Europäer ist der Weltmarktpreis, der so gedrückt wurde.
Rein wirtschaftlich konnte man es zusammenzählen, nicht? Wenn wir das Öl plötzlich in Saudi-Arabien statt in Russland kaufen, haben die Inder ja angedeutet, ihr habt ja geglaubt, wir brauchen keins, ne?
Genau, so ist das. Das ist sehr, sehr nahe zu dem Sojabohnenkarussell, das in der ersten Trump-Amtszeit mit China und Brasilien entstanden ist, nicht? Und keine Sojabohnen mehr aus den USA nach China. Dafür kamen dann die Sojabohnen aus Brasilien nach China und die amerikanischen Sojabohnen nach Europa. Also das ist die klassische Handelsumlenkung.
Ich weite jetzt die Frage auf Herrn Astrov aus, weil wir beim möglicherweise mangelnden politischen Know-how waren. Russland und China waren sich ja nicht grün. Das heißt, die haben ja eine schwer belastete Geschichte. Und hätten Sie erwartet, dass im Handumdrehen China zum größten Handelspartner wird, dass die Chinesen mit ihren Autos inzwischen 60% des russischen Automarktes einnehmen, während es vor dem Krieg weniger als 10% waren. Hätten Sie das erahnt? Konnte man wissen, wie schnell die agieren, miteinander agieren? Und gab es hier im Westen, wie vorhin gefragt, mangelndes politisches Know-how?
Also ich würde sagen, es gibt zwei Faktoren. Also das eine, ich glaube, dass China bei den westlichen Sanktionen nicht mitmacht. Ich glaube, das war schon absehbar, auch für die westlichen Politiker. Ja, bei Indien vielleicht weniger der Fall und von der Türkei, im Falle der Türkei schon gar nicht oder ganz wenig, glaube ich. Also wie Sie gesagt haben, Türkei ist immer noch ein NATO-Mitglied. Ja, und viele hätten sich erwartet, dass die Türkei doch eine Russland-kritischere Linie einnehmen wird, als es wirklich der Fall war. Das ist das eine. Das heißt, man muss hier differenzieren, glaube ich, was politische Misskalkulation oder was auch immer betrifft. Ja. Und das Zweite, ich habe mir angeschaut eigentlich, wie dieses Sanktionsregime gegen die Sowjetunion damals funktioniert hat. Ja. Und es war ja jahrzehntelang in Kraft. Ja. Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es eingeführt, vor allem von den USA, wurde auch von den meisten europäischen Ländern mitgetragen. Und damals war das so, dass tatsächlich, wenn der Westen Sanktionen gegen die Sowjetunion und die anderen Länder des Ostblocks eingeführt hatten, dann war das praktisch, mehr oder weniger, es gab auch nicht viel Alternative. Ja, weil der globale Süden war damals nicht so stark, zumindest auch und schon gar nicht der globale Süden, der in die sowjetische Einflusssphäre fiel, sozusagen, ja. Jetzt ist die Situation völlig anders. Ja, wir haben jetzt China als die zweitgrößte oder die größte Volkswirtschaft der Welt, je nachdem, wie man definiert. Also Sie haben schon erwähnt Indien, ja. Brasilien ist auch ein wichtiges Land, so hat auch bemerkenswerte Erfolge erzielt in den letzten Jahrzehnten und so weiter. Das heißt, momentan ist in der heutigen Welt reicht es nicht, wenn nur der Westen die Sanktionen verhängt, weil die Rolle des Westens, also die Dominanz des Westens, ist bei weitem nicht so groß wie damals, ja. Und dementsprechend kann man auch nicht die gleichen Effekte erwarten wie damals, ja. Das sind so die zwei Überlegungen, die, glaube ich, eine Rolle spielen.
Und schon damals waren die Sanktionen ja nicht so erfolgreich, dass nach der Verhängung das damals stalinistische Russland, die Sowjetunion, ihre Politik überdacht oder verändert hätte. Es hat ja auch Jahrzehnte gedauert, bis die wirtschaftliche Erschlaffung der Sowjetunion dann zum politischen Wandel geführt hat.
Ich möchte noch auf eine andere Erkenntnis Ihrer Studie, Herr Fellermeier, eingehen. Und zwar kam raus, dass der Handel Russlands mit den Staaten, die die Sanktionen verhängt haben, also die westlichen Staaten, zwar schon abgenommen hat, aber eigentlich in relativ bescheidenem Ausmaß, nämlich im Schnitt mit 25% weniger. Das ist kein Klacks natürlich, aber es hätte ja auch weitaus mehr sein können. Und ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es auch so, dass die Leute meinen, es ist weitaus mehr passiert und weitaus mehr eingebrochen. 75% finden also noch statt. Wie erklärt sich das?
Ja, zum einen erklärt sich das aus der simplen Tatsache, dass die Zahlen, die wir verwenden konnten für diese Studie mit dem Jahr 2023 geendet haben. Und im Jahr 2024 haben sich vor allem die Preise wieder normalisiert für russische Exportgüter. Die waren 23 noch sehr hoch, 22 noch höher. Und das heißt, man hat zwar weniger in Stück oder in Tonnen oder in Fässern, ja, Erdöl exportiert, aber dafür höhere Preise bekommen. Und auf der anderen Seite gilt das auch. Also die europäischen Unternehmen haben in manchen Bereichen ihre Exporte komplett eingestellt, aber eben nicht in allen. Und in denen, wo weiter exportiert wurde, konnten höhere Preise durchgesetzt werden. Nicht? Und man hat sozusagen diese Preis- und Mengeneffekte in der Handelsstatistik natürlich immer zusammenwirkend. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt 2024 die Daten mit, also die 2024er Daten mit ins Bild nehmen, dass dann die Handelsreduktionen deutlich stärker zu sehen sein werden. Aber was vielleicht auch interessant war, ist die hohe Heterogenität. Also wir sehen innerhalb der Europäischen Union Länder, deren Handel sehr viel stärker eingebrochen ist. Das ist auch durchaus überraschend, dass also Beispiel Österreich, weil wir sehr viel Rohstoffe aus Russland auch im Jahr 23 noch importiert haben und die noch dazu sehr teuer geworden sind, dass bei uns eigentlich kaum ein Effekt zu sehen war. Und in anderen Ländern, Kanada zum Beispiel, die weiter weg sind, auch einen weniger essentiellen Handel mit Russland hatten, dass dort die Effekte prozentuell stärker ausgeprägt waren.
Gut, in manche Länder haben wir überhaupt einen Zuwachs erlebt, wie zum Beispiel Malta, aber das ist schon ein Exotikum. Ne?
Das ist ein sehr kleines Land und das auch sozusagen durchaus innerhalb der Europäischen Union als kleine Nation, die sehr viel im Schiffsverkehr tätig ist, da eine gewisse Scharnierfunktion wohl wahrgenommen hat. Da wird es auch sehr spannend sein zu fragen, ob wir das in den Daten des letzten Jahres 2024 wiedersehen, denn Sie haben die vielen tausenden Sanktionstexte schon genannt. Man hat ja schon versucht, seit 2022 die Lücken und Schlupflöcher, die es gab im Sanktionsregime, zu stopfen. Das geht vor allem im Hinblick auf Länder, die in der Europäischen Union sind. Ja, da kann man was stoppen. Länder, die da nicht sozusagen im legislativen Bereich der EU sind, da kann man ja wenig ausrichten.
Die Studie kommt noch zu einer interessanten Theorie, beziehungsweise zu einem Axiom, dass der freiere Handel, das heißt die Reduktion der Handelskosten, weil der Handel mit diesen Staaten des globalen Südens eben freier wurde für Russland, dass er die negativen Effekte der Sanktionen kompensiert und dass möglicherweise es sogar zu einer Wohlstandserweiterung in Russland kam, zu einem Aufbau des Wohlstands. Jetzt frage ich Sie, Herr Astrow, ob Sie diese Einschätzung teilen. Was sagen Ihre Daten?
Also der Wohlstand ist schon gestiegen, nur das hat nicht viel mit Sanktionen zu tun, nicht per se. Ja, das heißt, es hängt zum einen damit zusammen, dass eine andere Wirtschaftspolitik getrieben wurde. Also praktisch in den letzten 3 Jahren, was wir gesehen haben, also das ist ein relativ neues wirtschaftliches System, der sogenannte militärische Keynesianismus, ja, das heißt stark gestiegene Staatsausgaben, vor allem im Militärbereich natürlich, ja, diese gestiegenen Militärausgaben hatten aber direkte und indirekte Effekte, ja, auf viele andere Sektoren, ja, auch zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt, also dadurch, dass auch für viele zivile Sektoren die Arbeitskräfte knapp geworden sind die Löhne sehr stark gestiegen. Dieses Lohnwachstum hatte wiederum einen positiven Effekt auf den Anstieg des privaten Konsums und so weiter und so weiter. Es gab viele Effekte, ja, die eigentlich positiv waren. Was die Rolle der Sanktionen betrifft, ich glaube, diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, weil auf der anderen Seite kann man argumentieren, okay, die Tatsache, dass jetzt weniger westliche Güter importiert werden, das hat gewisse Nischen der heimischen Industrie geöffnet, ja, und wir sehen auch Beispiele, wo es durchaus funktioniert, ja. Andererseits funktioniert das nicht überall und es gibt in manchen Sektoren ist es einfach so, dass die Importe der hochqualitativen westlichen Güter wurden zum Teil durch die Importe aus China ersetzt und da sind in vielen Fällen immer noch minderwertigere Güter. Das heißt, und dieser Effekt, das ist eher ein negativer Effekt, ja. Und selbst wenn die Preise nicht gestiegen sind, ist die Qualität gesunken, ja. Das heißt, von der Seite würde ich nicht sagen, dass dieser Wohlstandszuwachs von den Sanktionen gekommen ist.
Also ein heterogeneres Bild. Ich komme darauf zurück, dass Sie, Herr Fellmermeier, vor, ich schätze, 5, 6 Jahren schon eine große Studie zu den Effekten von Sanktionen gemacht haben. Sie haben sich damals 730 Sanktionsepisoden angesehen im Zeitraum von 1950 bis 2016, also sehr umfangreich. Und Sie kamen zu einem interessanten Ergebnis, dass knapp ein Drittel davon wurde offiziell als erfolgreich klassifiziert. 2 Drittel haben wenig bis nichts gebracht. Und aufgrund dieser Erkenntnisse stellen Sie da 4 sozusagen kommen zu Erkenntnis, zu 4 Kriterien, wie Sanktionen überhaupt wirksam sein können. Sie haben es ganz am Anfang leicht angedeutet. Und zwar, sie müssen von vielen Ländern getragen werden, was jetzt im Fall Russland nicht passiert ist. Die Ziele müssen genau umrissen und bescheiden sein, wohlgemerkt. Auch das war nicht der Fall. Dann, je kleiner die Länder sind, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit von Sanktionen. Und viel erreichen könne man zwischen eigentlichen Freunden, also wo das Verhältnis insgesamt relativ gut ist. Wenn das Verhältnis jedoch zerrüttet ist, weil wie bei Systemgegnern helfen Sanktionen wenig, auch das ist nicht der Fall. Jetzt muss ich doch abschließend fragen, das Ganze war doch von Anfang an auf dem Holzweg, wenn ich diese 4 Kriterien hernehme.
Exakt, darum haben Sie auch sehr richtig begonnen, unser Gespräch mit dem Cassandra-Thema, oder? Weil mit diesen Erfahrungen aus der Sanktionsgeschichte war herauszusehen, dass die Sanktionen gegen Russland keinen politischen Wandel in Russland einleiten würden. Und die Ziele, die gesetzt werden, die laufen ja auf einen solchen hinaus. Nicht also den Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden zum Beispiel. Was man aber schon auch sagen muss, dass wir in dieser Studie, die Sie zitiert haben, in vielen weiteren Folgestudien schon sehen, die Sanktionsregime, die vernichten bilateralen Handel. Und weil sie das tun, schädigen sie das Land, um das es geht, zunächst einmal für sich genommen. Es kann sein, dass das Land geniale Ausweichstrategien entwickelt, die dann am Ende des Tages kompensieren können. Das sieht in Russland so aus. Aber zunächst einmal für sich genommen sind die Sanktionen wirtschaftlich schon ein Schaden. Und das wird aber typischerweise nicht als Ziel verkündet. Nicht? Also das Ziel ist, Russland soll den Krieg einstellen. Und nicht, wir wollen so und so viele Prozentpunkte des russischen BIP zerstören. Das heißt, die Erfolgsbegutachtung oder Beurteilung, die ist immer, die fragt immer, die Ziele, die bei der Sanktionsverhängung genannt wurden, sind die eingetroffen oder nicht? Die fragt selten, hat das kriegsführende Land oder das Land, das andere völkerrechtliche Verpflichtungen nicht mehr einhält, hat das durch diese Sanktion einen Schaden? Und typischerweise hat es den schon. Nicht? Vor allem kleine Länder haben oft einen enormen Schaden. Das große Russland aufgrund seiner eigenen Größe und seines eigenen Binnenmarktes einen kleineren. Aber das muss man, glaube ich, auseinanderhalten.
Ich möchte abschließend noch zur Frage kommen, wie wir aus dem Ganzen rauskommen, aus dem Sanktionsregime. Und natürlich ist klar, dass wir nur rauskommen, wenn der Krieg gestoppt wird oder zumindest ein Waffenstillstand einmal stattfindet. Interessant ist doch, glaube ich, dass so gut wie alle raus wollen. Die Europäer halten sich noch sehr bedeckt. Die Amerikaner preschen nach vor und bringen das durchaus ins Spiel, Sanktionslockerungen. Die Russen bringen es offiziell ins Spiel. Ich habe noch eine interessante Anekdote anzubringen. Ich habe mir angesehen, die Neuwagenverkäufe, neue Autos in Russland sind im März um 46% eingebrochen und im gesamten ersten Quartal um 26% eingebrochen. Jetzt kann man sagen, im Vorjahr hat man noch ziemlich stark zugekauft, weil auch eine Abwrackprämie eingeführt wurde, die das Ganze verteuert. Die Kredite sind teuer geworden, da gibt es mehrere Aspekte. Aber worauf nämlich russische Händler hinweisen, ist, dass die Konsumenten aufgrund dieser Annäherung mit den USA zu warten beginnen und kalkulieren, ob denn doch vielleicht wieder statt der Menge chinesischer Autos früher oder später, nicht früher oder später, sondern möglichst bald und vielleicht sogar schon in diesem Jahr wieder westliche Autos auftauchen. Jetzt sagen die russischen Händler, wartet's nicht zu, logisch von ihrer Warte her, weil das wird sicher 1 bis 2 Jahre dauern. Aber es deutet doch darauf hin, die russischen Konsumenten hätten natürlich auch wieder gern, zumindest in einem gewissen Ausmaß, alte Zustände wie vor den Sanktionen. Wie kommt man raus? Vielleicht halten wir uns kurz jetzt mit einer Antwort. Was meinen Sie, Herr Fellmermeier? Hat Trump hier auch das Zeug, hier disruptiv reinzufahren und doch das Ganze aufzubrechen. Denn frühere Erfahrungen mit Sanktionen zeigen, dass sie oft elendslang dauern können, auch wenn das Ereignis, das zu Sanktionen geführt hat, schon vorbei ist.
Ja, das stimmt. Aber diese Erfahrungen, die haben wir gesammelt mit Sanktionsregimen zwischen großen Ländern, dem Westen oder so, den USA, und kleinen Ländern. Jetzt haben wir es mit einem großen Land zu tun, das natürlich auch als Absatzmarkt für westliche Marken potenziell sehr, sehr interessant ist. Und wo es jetzt nach mehr als 3 Jahren Sanktionen auch Nachhol- und Aufholeffekte geben könnte. Also deswegen würde ich schon meinen, wenn es einen belastbaren Waffenstillstand gibt, mit einer Perspektive auf eine echte Beendigung des Konfliktes, dass dann sehr schnell auch die Sanktionen fallen. Jedenfalls in den Bereichen, die nicht so einen Dual-Use-Charakter haben. Also bei Autos oder bei Handys und solchen Dingen, Kosmetikern, Handtaschen und was es da alles so gibt. Denn der Westen hat ein Wachstumsproblem, Europa ganz voran, und den russischen Markt möchte man sehr gerne wieder bedienen.
Herr Astroff, Europa wird pragmatisch mit den USA mitziehen?
Ich weiß nicht, ob Europa pragmatisch sein wird. Ich glaube, vor allem geht es darum, dass die US-amerikanischen Sanktionen gelockert werden könnten. Ja, und wahrscheinlich dem US-amerikanischen Beispiel werden vor allem ostasiatische Länder folgen, ja, wie Japan und Südkorea. Ich würde meinen, das ist so das schwächste Glied in der transatlantischen Achse. Ja. Bei Europa, da ist es ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Auf der einen Seite stimmt es schon, dass vor allem Europa hat unter den Sanktionen, unter diesem ganzen geopolitischen Konflikt mit Russland wirtschaftlich gelitten, natürlich mehr als die USA. Die USA haben überhaupt profitiert. Ja. Aber natürlich, es gibt starke politische Vorbehalte in Europa, gegen Russland. Und ja, bei Europa werde ich vielleicht etwas skeptischer, aber ich glaube, in längerer Frist wird auch Europa zur Erkenntnis kommen, dass ohne die USA wird es nicht gehen, schon gar nicht gehen. Ja, es ging auch nicht besonders gut bislang, und wenn die Sanktionen nicht von den USA mitgetragen werden, dann ist deren Erfolg natürlich schon vernachlässigbar. Ich glaube, dazu wird auch Europa kommen, früher oder später.
Alles klar. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich unser Spezialgast, Herr Gabriel Felbermayr.
Auf Wiedersehen.
Und Herr Astroff.
Auf Wiedersehen, danke.
Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.